New York City detective in search of a killer is about to disappear into the night.
Is it dangerous?
I can't talk about it.
How do you know you're going to end up the same person when it's over?
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 164 des Bahnhofs Kino Podcast. Meine Wenigkeit heißt Patrick und bei mir in Lack und Leder und quietschvergnügt,
ja,
knarzvergnügt, der Daniel. Hallo. Das Leder knarzt aber auch so richtig schön im Crew.
Ja. Finde ich. Ja. Und riecht streng.
Ja. Nee, wirklich einer der bleibenden Eindrücke, muss ich sagen, des Films. Abgesehen von allem, über das wir heute Abend noch reden werden, ist dieses ständige Geräusch, was irgendwie auf der Tonspur aller Szenen liegt in Cruising.
Ja, damit hast du schon einen der beiden Filme genannt, die wir heute besprechen.
Richtig. Ein pikantes Double-Feature unter dem Motto Kinokontroversen der 80er. Wir sprechen über Cruising zum einen von 1980 aus den USA, kommen vom Meisterregisseur, Fragezeichen, William Friedkin. Und zum zweiten sprechen wir über, beziehungsweise zum ersten, denn damit fangen wir heute Abend an, sprechen wir über Buddy Double, beziehungsweise Der Tod kommt zweimal, so der deutsche Verleihtitel aus dem Jahr 1984 von dem nicht weniger geschätzten Brian De Palma. Zumindest von den meisten Menschen geschätzten Brian De Palma. Ein Film, der so irgendwie klemmt zwischen seiner Blütezeit, der 70er, seines 70er Outputs und dem, was er dann so später machte, über das es durchaus die Menschen und Kritiker geteilter Meinung sind. Ja. Wir fangen an mit Der Tod kommt zweimal. Ich finde den deutschen Verleihtitel eigentlich ganz schön, weil er eigentlich weniger offensichtlich auf den Twist des Films hinweist. Allerdings ist er auch markanterweise ziemlich falsch.
Ja, in der Tat. Und ich meine, andererseits ist er natürlich genau in der Tradition, in der sich eben der ganze Film halt irgendwie sieht, nämlich in der Hitchcock'schen.
Hitchcock'schen, ja. Das hat mir Brian De Palma des Öfteren zum Vorwurf gemacht und das wird sicher eine Frage sein oder ein Thema sein, über das es gleich noch einiges zu sagen gibt. Wie viel Hitchcock steckt drin? Was darf Brian De Palma? Was hätte er vielleicht lieber sein lassen sollen? Und wie viel eigener kreativer Geist ist in Buddy Double zu finden? Und vielleicht auch in anderen Filmen von De Palma. Mal gucken, was zur Sprache kommt. Wir werden sehen. Ich glaube, ich bin der größere Brian De Palma Nerd-Fan, Fanboy von uns beiden.
Ja, das macht die Sache mir ehrlicherweise nicht viel leichter. Aber das mag durchaus sein. Ja.
Du kannst mit frischen Augen rangehen. Frischen,
ist das schön.
Unbeleckten Augen. Ja.
Schön. Ja. Vielen Dank für diese Bilder jetzt im Kopf.
Wir beginnen wie immer mit einer Inhaltsangabe, courtesy of die OFDB, die Online-Film-Datenbank, und geschenkt hat uns die Inhaltsangabe ein User namens Reanimator, den hat man glaube ich auch schon ein, zwei Mal. Das sind immer wieder dieselben Namen, die auftauchen. Ein anderer alter Bekannter wird uns im Laufe des Abends auch noch beehren, der liebe Moonshade.
Juhu!
Aber Reanimator schreibt zu Der Tod kommt zweimal. Jake ist in Hollywood ein Schauspieler, der sich mit zweifelhaften Rollen über Wasser hält. Als er seine Freundin beim Fremdgehen erwischt, findet er sich plötzlich auf der Straße wieder. Ein neuer Bekannter von der Schauspielschule besorgt ihm freundlicherweise eine neue Unterkunft mit einem besonderen Extra. Jeden Abend, pünktlich zur gleichen Zeit, lässt sich die attraktive Nachbarin von gegenüber per Teleskop beim Entkleiden beobachten. Doch bereits am zweiten Abend muss er mit ansehen, wie sie auf brutalste Weise von einem vermeintlichen Einbrecher ermordet wird. Jake macht sich daran, den Killer zu finden. Punkt, Punkt, Punkt.
Okay, ja. Na gut. Ich glaube, es ist nicht der zweite Abend, aber ja, okay.
Ja, das ist, in Details nicht ganz stimmig. Ich glaube, es ist auch kein neuer Freund, sondern eher ein alter Bekannter, aber na gut. Ich spreche von Sam, seinem Buddy oder alten Bekannten, den er da trifft, irgendwo auf dem Weg zur Schauspielschule. Jake, der Hauptdarsteller, die Hauptfigur, wird gespielt von Greg Wasson. Sam, sein Kumpel, gespielt von Greg Henry. Und die dritte, sagen wir mal, wirklich tragende Rolle spielt Melanie Griffith. Und ich habe den Namen der Dame vergessen, die dann auch, Spoiler Alert, im Laufe des Films ins Gras beißen muss. Ein, glaube ich, ehemaliges Playboy-Model auch. Deborah Shelton.
Okay.
Und ich glaube dann noch bekannter geworden durch Dallas oder Denver Clan, irgendwie sowas. Spielte die Rolle der Mandy Winger in 65 Folgen der US-Serie Dallas.
Na, da also, bin ich ja jetzt auch ein bisschen baff, ja.
Ja, Langzeitgeliebte von J.R.
Ah, okay.
Und an der Seite von Thomas Gottschalk in Zärtliche Chaoten 2.
Ja, die Info habe ich jetzt gebraucht.
Ja. Da sieht man große Schauspielkarriere. Mhm. Ich möchte nicht allzu ironisch affektiert ja in den Film reingehen. Ich mag ihn wirklich sehr, aber das ist wahrscheinlich zu erwarten gewesen. Ich frage dich zuerst mal dich so nach deiner grundsätzlichen Meinung zum Film. Hast du es genossen oder war es eine rechte Qual?
Ich bin sehr hin und her gerissen. Wirklich, wirklich super hin und her gerissen, weil über weite Strecken, sagen wir, das, ja, sagen wir, der, ja, können wir, nennen wir es mal einfach die erste Hälfte.
Ja.
Scherzeshalber. Nennen wir es einfach scherzeshalber die erste Hälfte, fand ich, schrecklich.
Okay.
Das ist ganz grausam. Finesselos, uninspiriert, schamlos geklaut und dann nicht mal gut. Und ich habe mich eigentlich nur geärgert. Mhm. Und dann irgendwann kippte der Film um und dachte mir, ich glaube, jetzt habe ich Spaß.
Ja.
Jetzt fängt das Ding an zu funktionieren. Und jetzt merke ich auch ein kleines bisschen, wo eben, sagen wir mal, Di Palma sich einfach von seiner, ich nenne es jetzt einfach mal Vorlage, löst. Und in dem Moment macht das Ding halt wirklich Freude. Und ich meine, Melanie Griffith, meine Güte, ist nicht nur ausgesprochen niedlich, sondern auch wenn sie keine Kim Novak ist, ist sie aber eine echte Wohltat für diese Story. Und wie gesagt, und dann auch ehrlicherweise schon ein Stückchen weit vorher, fängt das an, eben mir durchaus Spaß zu machen, sodass ich halt so im ganzen Groben sagen kann, der Film hat mir durchaus gefallen.
Das klang zumindest anfangs nicht so.
Ja, aber das war ein rhetorisches Mittel. Das war von mir tatsächlich intendiert, genau das so rüberzubringen, weil es ist ernsthafterweise, ich saß halt, ich weiß, keine Ahnung, ich habe nicht die Zeit genommen, aber so die erste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder so, saß ich halt wirklich da und dachte so bei mir, also heute den Film zu gucken, ist schon schwer. Aber auch in den 80ern kann es nicht besonders einfach gewesen sein, wenn ehrlicherweise vermutlich 90% des Publikums wissen, worauf es hinausläuft. Mhm. Weil einfach die Nähe zu natürlich vor allem Vertigo so einem so unelegant wie nur irgend Möglichkeit um die Ohren gehauen wird, bis ich verstanden habe, warum er das so tut und dass das eben nicht unbedingt einfach so heavy-handed wirkte oder heavy-handed war, wie es wirkte. So.
Ja.
Aber dafür brauchte ich einen Moment, ernsthafterweise. Weil so die ersten paar Gedanken, die ich hatte, dass eben Wesson?
Ja.
Wesson, wie auch immer, ist eben nun mal einfach kein Jimmy Stewart.
Ja. Ja.
Und eben viele von den Sachen, die eben bei Hitchcock sehr, sehr clever gelöst sind, gerade natürlich eben, hier James Stewarts Figur mit seiner Höhenangst angeht, fand ich halt hier mit der Beklemmung nicht sehr überzeugend.
Mhm. Also dich hat die Sardinen in der Büchse nochmal nicht überzeugt.
Nee, nicht wirklich. Mhm. Nee, nicht wirklich. Und mich hat auch das Latexgesicht nicht überzeugt. Das Dallas Girl hat mich ebenfalls nicht überzeugt. Das sind alles so Sachen, was ich nicht uninteressant war, wie er es eben tatsächlich geschafft hat, eben diese Voyeur-Geschichte aus Rear Window mit der anderen Geschichte zu verknüpfen. Und dann vielleicht, also wie soll ich sagen, vielleicht noch ein ganz kleines Müh bei Anruf Mord noch mit reinzuspielen. Ne?
Ja.
Also das war nicht uninteressant, aber ich fand halt ehrlicherweise alles eben auf einem sehr, sehr platten Niveau. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, der erste Moment, wo ich irgendwie dachte, hier kriegt's was tatsächlich sehr Eigenes, ist im Prinzip die Mordszene, die schon für die eine oder andere Überraschung sorgt. Und wird spätestens, wenn er sich dann eben auf die Suche nach dem Buddy Double halt macht und eben die die Relax-Szene mit Frankie Goes to Hollywood kommt, da hatte mich der Film tatsächlich dann auch überzeugt. Und ja, wie gesagt, der Rest des Films, vor allem wenn Melanie Griffith dabei ist, machte mir dann wieder sehr viel Spaß. Und dann kam mir so retrospektiv auch, wurde mir klarer, warum eben bestimmte Sachen am Anfang so gelöst wurden, wie sie gelöst wurden.
Mhm. Ja. Ist für mich alles nachvollziehbar. Ich meine, die Hasch kriegt zu Beginn nicht. Ich verstehe aber, glaube ich, zumindest rein kopfmäßig, was du so meinst, woher du kommst, gefühlsmäßig. Ich kann nicht unbedingt behaupten, und ich weiß es einfach auch nicht mehr, weil es zu lange her ist, dass ich mich wirklich angefangen habe, mit Brian De Palmas Film anzufreunden, wie es mir damals ging, als ich den Film zum ersten Mal sah. Ich meine, das war mit Sicherheit nicht mein erster De Palma, sondern wahrscheinlich mein 6., 7. und ich war mit seinem Stil relativ vertraut. Er ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. Es sind eben diese typischen Brian De Palma-Ismen alle enthalten. Klar, die offensichtlichen Hitchcock-Referenzen, das auch sehr bewusste Spiel mit Camp-Elementen, wo man ja eben sich auch teilweise als Zuschauer, der vielleicht sich jetzt, der keine, nicht auf konstanter De Palma-Diät war, jetzt so in seinen Jugendjahren schon, sich auch fragt, ist das jetzt eigentlich stümperhaft oder ist das bewusst irgendwie vielleicht entzaubernd oder naiv oder.
Genau, so meinte ich das, ja.
Ja, ja.
Genau, aber wie gesagt, es ist halt, ich meine, ganz ehrlich, ich hatte im Vorfeld mir so zwei Gedanken drüber gemacht, was ich eigentlich von De Palma kenne. Ja. Und wie soll ich sagen, wahnsinnig viel ist es tatsächlich auch nicht. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen. Ich meine, Scarface habe ich gesehen und Untouchables, Mission Impossible, und jetzt muss ich schon anfangen zu überlegen. Mhm. Ja, und dass das jetzt nicht unbedingt, also ganz abgesehen von, wie soll ich sagen, dem, gerade auf dem wieder aufgekommenen Hype um Scarface und der Reverenz für Untouchables, sind sicherlich nicht unbedingt die Filme, die ihn sagen wir mal in die Sphären versetzt haben, für die du halt so schwärmst. Ne?
Ja, ehrlich gesagt, das ist so vieles, was De Palma dann später gemacht hat, irgendwie seit Anfang, Mitte der 80er, ist für mich eigentlich schon tendenziell eher uninteressant. Buddy Double mal ausgenommen, ist so einer der letzten wirklich sehr guten Filme von ihm, die ich mag. Und ich mag auch The Untouchables, aber The Untouchables ist schon eine sehr, sehr große Mainstream-Produktion mit großen Stars, großen Stars, großem Budget, und da kann er natürlich nicht mehr sowas abliefern wie in Dress to Kill oder Buddy Double oder Phantom of the Paradise, also wirklich so ein komplett idiosynkratisches Werk drehen, was einfach nicht 100 Millionen Dollar einspielen muss, um erfolgreich zu sein. Und insofern ist natürlich, ich mag im Ungleich zu dir Mission Impossible und Untouchables sowieso und irgendwie viele auch seiner größeren Produktionen, aber ja, mein Herz schlägt eher für sowas wie Buddy Double. Wobei ich bin eben bei De Palma auch immer nie so ganz sicher, wie ernst er das Ganze meint, ob er auch ganz bewusst, weil er immer auch in Interviews sehr viel davon redet, dass er seine Träume und seine Psychosen verarbeitet in seinen Filmen. Zum Beispiel die Idee zu Buddy Double ihm kam bei Dress to Kill und irgendwie einem furchtbaren Erfahrung mit dem Buddy Double von Angie Dickinson, die auch eine sehr pikante Duschszene hat in Dress to Kill, und dass er irgendwie diesen Traum hatte, immer schon von einem Indianer, der ihn irgendwie umbringen will oder sowas. Also er redet immer sehr offen drüber, und auch zum Beispiel, dass er ganz bewusst jetzt irgendwie Unbekannte, du magst es sagen, und ich glaube, viele denken, dass auch einige sehr uncharismatische Darsteller und nicht nur Unbekannte, sondern auch eher unscheinbare Darsteller auch in seinem Film gecast hat, und das alles immer so ganz bewusst und gezielt so war, oder ob er es vielleicht einfach nicht so wirklich im Griff hatte. Weil ich gebe dir recht, ich meine, ich mag Craig Wasson, wie auch immer er ausgesprochen wird, in der Hauptrolle. Aber du hast ja recht, er ist nicht der, er spielt seine Rolle gut er eben kann. Er ist eben dieser eher unscheinbare Typ, der irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auch später an der Rolle des Porno-Managers, den er da geben will, scheitert. Also ich nehme ihm den schwerlich ab. Aber du hast recht, ich glaube, so ein bisschen Star Power hätte dem Film irgendwie an der Stelle gut getan. Aber vielleicht wollte ich das auch kein ernstzunehmender großer Star antun, in so einem Film mitzuspielen.
Möglich. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich mochte ihn ganz gerne in Nightmare 3, also das ist nicht.
Ja.
Aber ja, also wie hat das.
Also auf jeden Fall ein Schritt abwärts von, ich glaube, der Vorgängerfilm, einer oder der Film. Ein paar Jahre zuvor eben mit Michael Caine und Nancy Allen und Angie Dickinson Dress to Kill gemacht. Das ist schon mal eine andere Star Power als hier.
Ja, ja.
Oh, entschuldige mich, ich dachte, du wolltest doch was sagen.
Nein, ich hatte dir zugestimmt.
ich könnte so viel Schönes sagen über den Film. Um nochmal kurz da Scarface aufzugreifen, den ich nicht so wahnsinnig gerne mag, muss ich sagen. Erinnert mich in einem Aspekt immer so ein bisschen an Scarface, nämlich insofern, dass auch Buddy Double, genau wie Scarface, eine kleinere Kontroverse auslöste aufgrund seiner angeblich sehr expliziten Gewaltdarstellung. Immer wenn ich ihn sehe, bei Scarface geht es mir eben genauso, denke ich mir, eigentlich sieht man verdammt wenig. Ich meine, klar, ja. da geht ein Drillbohrer durch die Decke und Blut läuft durch und man sieht eben, wie der Bohrer das Hemdchen von Deborah Shelton da touchiert, aber der Film ist nicht, das ist kein Splatter-Film. Also ich glaube, er hat überhaupt keine blutigen Effekte in dem Sinne, dass da irgendwie sichtbar Haut penetriert wird oder sowas.
Ja.
Aber er fühlt sich wahnsinnig gewalttätig an. Also finde ich zumindest. Also wenn da diese unheimliche Indianer steht, du mochtest die Maske nicht. Ich finde die zum Beispiel sehr gruselig. Und da diesen Bohrer auspackt, was so ein bisschen gebrochen wird durch die Tatsache, dass er eben an einem relativ kurzen Stromkabel hängt.
Ja, aber das zum Beispiel fand ich dann wieder sehr, sehr lustig, weil ich dachte, okay, das ist schon geradezu entlarvend, ja. weil der Film sich ihm an dieser Stelle bereits bewusst wird, dass er sehr sleazig ist.
Ja.
Und das dann aber eben entsprechend zum vollen Potenzial halt ausreizt. Ja, und wird spätestens eben dann, ich sagte es ja schon, in dieser Pornodrehszene setzt er dem halt noch einen drauf. Und aber eben ich glaube genau in dieser Szene ist mir das halt bewusst geworden, deswegen hatte ich es auch vorhin so gesagt, aber eben zum Beispiel in dieser auch sehr, sehr schmalzigen, in diesem schmalzigen Moment, wenn die beiden sich unter der Unterführung knutschen und wie die 360-Grad-Drehung nur unschwer als relativ billiger Studioeffekt enttarnt wird. Da dachte ich halt wirklich, also das ist halt das auch das, was du vorhin sagtest, da war ich mir halt ehrlicherweise nicht so richtig sicher, ob das nicht einfach Dilettantismus ist.
Nein, ist es nicht.
Ja, eben. Ja, das wurde mir halt dann erst fast eine halbe Stunde später bewusst.
Ja, es ist alles sehr, sehr bewusst. Ich möchte mir, also wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte, da bin ich immer so ein bisschen am Zweifeln an dem Paar, aber wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich habe ganz bewusst eher unbekannte Darsteller gewählt und wollte eigentlich, ich glaube, einer seiner Gedanken war, zumindest sagt er das heute über den Film, dass er eigentlich noch irgendwie mindestens eine weitere Hauptrolle auch mit einer Pornodarstellerin besetzt hätte und das Studio gesagt hat, nee, das finanzieren wir dir nicht, aber sei es drum. Also diese ganzen Body-Double-Szenen eben, wo in denen Jake die junge Dame beim erotischen Tanz und an sich rumfingern beobachtet, das ist dann tatsächlich eben auch, da waren Professionelle am Werk, möchte ich mal sagen. Mhm. Also er hat ein bisschen auch seinen Wunsch bekommen insofern, er durfte irgendwie eine Szene mit einer Pornodarstellerin drehen und ich glaube, dann war er irgendwie schon ganz happy, aber alles andere darüber hinaus, also abgesehen von der Besetzung, von der ich mir nicht ganz sicher bin, ob es jetzt wirklich seine eigene Wahl war, ich glaube, wenn ein ich weiß nicht, wer wäre denn so ein Everyman-Darsteller zu der Zeit, wer das hätte machen können?
Keine Ahnung.
Ja, ich wollte sagen Dan Aykroyd, aber das wäre nicht so gut.
Nee.
Ein mittelgroßer Star gesagt hätte, ich mache das, hätte er ihn wahrscheinlich auch doch vielleicht noch lieber genommen als Greg Cassone. Aber alles andere ist sehr, sehr bewusst eben auch so inszeniert, teilweise eben mit einem hohen Camp-Faktor und einem so sehr mit einem klar ironischen Blick auf die Geschehnisse da. Und ja, das ist, damit muss man eben klarkommen oder nicht. Ich finde den immer sehr, sehr, das, was er macht, ist für mich am ehesten vergleichbar so im europäischen Raum mit dem, was Argento gemacht hat. Also Dario Argento, der auch oft schwankt zwischen Szenen, die offensichtlich absurd sind oder sich irgendwie so komplett die Ebene der Realität verlassen, einfach nur ins Absurde gleiten, nur um dann zurückzukommen, wieder irgendwie zu einer unglaublich kalt und kalkuliert inszenierten Spannungssequenz. Das kann man eben mögen oder nicht, lautet ja mein...
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also wie hatte ich Fazit.
Ja, nochmal gesagt, ich brauchte halt eben einfach ehrlicherweise ein bisschen, um um zu erkennen, was ich daran mögen kann.
Ja.
Ich möchte mal so formulieren. Ich glaube, so prinzipiell gesagt, und weil du vorhin meintest, du wüsstest, woher ich komme und so. Ich glaube, prinzipiell gesagt, hätte ich mir lieber einfach doch nochmal Vertigo angesehen.
Mhm.
Nicht zuletzt deswegen, weil es mein Lieblings-Hitchcock ist. Ich glaube, es hätte mir ein bisschen mehr gebracht, alles in allem. Aber ich finde eben den Ansatz eben im Prinzip genau, dass diese zu diesem Zeitpunkt ja auch durchaus schon zur Konvention gewordenen Thriller-Maßstäbe im Prinzip eben auf den Kopf zu drehen und auch in gewisser Weise eben zu entlarven, fand ich dann im Nachgang erstaunlich charmant.
Mhm. Das ist, der Film ist absolut charmant. Das ist, Und ich komme gut mit seinen tonalen Brüchen klar, insofern, und da muss ich jetzt irgendwie gar nicht irgendwie die analytische Denke rauskramen. Einfach nur so gefühlt ergibt das für mich alles Sinn, was da passiert. Und für mich harmonieren eigentlich diese Szenen, die offensichtlich auch lustig gemeint sind oder teilweise auch irgendwie dilettantisch anmuten, wenn man es dann eben nicht besser weiß oder nicht ahnt. Funktioniert für mich wahnsinnig gut in Kombination mit diesen sehr, sehr spannenden Sequenzen, die von denen der Film eben einige hat. Ich finde diese ganze Stalking-Sequenz, diese Stalking-Sequenz möchte ich es immer nennen, in diesem Mall, wo Jake hinter, wie heißt sie? Mir fällt immer der Name der Darstellerin an. Deborah Shelton heißt sie, im Film heißt sie, lass mich nicht lügen, Gloria? Gloria Rivera, genau. Sie hat diesen tollen Namen. Fand ich unglaublich spannend. Oder die Szene, in der sie in diesem, anschließend in diesem Strandhaus ankommen und der, man sieht diesen Indianer so hinter den Zelten, den Strandzelten hinterherhuschen. Ich finde das irrsinnig spannend.
Mhm.
Das weniger. Ich glaube, ich merke schon, der Indianer hat sie nicht so angetan.
Nee, überhaupt nicht. Also ich gebe dir absolut recht bei der Mall-Szene.
Mhm.
Einfach deswegen auch vielleicht, weil eben genau dieses Subversive halt also durchscheint. Ich glaube, das, was möchte ich jetzt mal mutmaßen, was De Palma eben auch tatsächlich daran gereizt hat, im Prinzip die Hitchcock'sche Geschichte nochmal aufzugießen,
ja.
Und durch seine, ja, keine Ahnung, durch seinen Filter zu jagen, wie man es nennen möchte, eben genau das, was eben den wenigsten, oder damals vielleicht auch den wenigsten, halt aufgefallen ist, dass es eben in den Hitchcock-Filmen nicht unbedingt wirklich um die Aufklärung eines Mordfalls geht, sondern eigentlich eher um so eine Art Psychogramm von Perversionen.
Ja.
Na, ob das eben nun Nekrophilie ist in Vertigo oder das Transsexuelle in Psycho oder eben Voyeurismus in Fenster zum Hof.
Mhm.
Das scheint eben die Perma deutlich mehr interessiert zu haben und das bringt ja auch im Übrigen richtig gut rüber. Ich fand die Idee eben im Prinzip ihn da als Haussitter einzusetzen und ihm dann die Sache per Teleskop vorzubereiten, fand ich tatsächlich recht gut, war gut gelöst. Aber eben genau dieses ihr Nachsteigen diesem Bewusstsein jetzt eben offenkundig die eigene Schaulust oder den Trieb irgendwie zu befriedigen und sich gleichzeitig wie ein Retter zu fühlen.
Ja.
Das fand ich halt tatsächlich sehr interessant und das fand ich auch sehr spannend und auch sehr mit einer der interessanteren Aspekte der ersten Hälfte des Films. Ich fand halt diese ganze Verfolgung mit dem Indianer im Auto und dann später am Strand, fand ich dann eben ehrlicherweise wieder sehr heavy-handed. Ja. Weil nochmal gesagt, die Maske ist nicht gut genug, als dass man Sam nicht drunter erkennen würde. und nochmal gesagt, wenn man auch nur von den Hitchcock-Filmen gehört hat, dann weiß man, worauf es hinausläuft. Das reicht für mich nicht und es vor allem funktioniert es für mich eben einfach nicht auf der Spannungsebene.
Mhm.
Ja, geht auf anderen Ebenen, die versucht sich ja gerade zu erklären, da können wir gerne drüber reden, aber eben wird dieser reine Thriller-Aspekt, Suspense, wenn man so möchte, um nochmal Hitchcock zu zitieren, der geht halt genau da flöten für mich. Und zwar ganz massiv sogar.
Ja. Das mag vielleicht ein minimales Maß an Genugtuung bereiten, dass ich glaube, Brian De Palma selbst gesagt hat, dass er mit der Verfolgungsjagd am Strand am wenigsten zufrieden ist. Also eigentlich eine Szene ist, die er, glaube ich, heute rausschneiden würde, wie er gesagt hat. Weil er, ja, wie gesagt, bei Tageslicht eben auch das ganze Ding mit dem Indianer nicht mehr so gut funktioniert. Und du hast recht, wenn man es denn weiß oder ahnt, dann ist er irgendwie zu dem Zeitpunkt die Luft für einen Moment zumindest raus, ja. Ich denke auch, also die Krimi-Handlung ist hier nicht die stärkste, da hat De Palma an anderer Stelle auch schon Besseres abgeliefert, nicht zuletzt in Dress to Kill oder in Blowout, der unglaublich spannend ist, aber man merkt eben vor allem zu Ende spielt er wirklich extrem mit offenen Karten, insofern, dass er wirklich sagt, eigentlich preisgibt, dass ihn die ganze jetzt irgendwie konventionelle Art und Weise eine spannende Sequenz zu inszenieren, eigentlich überhaupt nicht mehr juckt, sondern eigentlich eher etwas zeigen will, was, weiß ich nicht, so die Ebene des klassischen Thrillers komplett verlässt. Also die ganze finale Sequenz, in der Jay quasi zu sich findet, indem er sich zurückversetzt in eine Szene, in eine Filmszene, in der irgendwie ein Menschen im Sarg spielen musste und dort irgendwie unter Platzangst leidend dann irgendwie in Schockstarre verfiel und irgendwie diesen Moment der Regungslosigkeit überwindet, diese Mentalblockade, das ist eigentlich, und dann quasi rausspringt aus dem Loch und der Schurke in die tosende Fluten stürzt.
Mhm.
Ja. Und klar, ja, da noch dazwischen geschnitten mit dem weißen Hund, der aus dem dass die Fensterscheibe eines Autos sich bricht. Das ist, ja. Und aus dem Nichts taucht dann plötzlich auch noch Holly auf. Die auch in einem Loch war die ganze Zeit, frage ich mich jedes Mal.
Ja, ich glaube, sie ist zuerst reingelegt worden.
Stimmt, aber irgendwie, ja. Stimmt, sie war drin und sie war bewusstlos, glaube ich.
Genau.
Ja. Sie ist dann einfach plötzlich wieder da.
Genau. Und weil sie nicht mitbekommen hat, wie er den Schurken fertig gemacht hat, beschimpft sie ihn erstmal. Das fand ich auch wieder sehr komisch. Ich finde sowieso, Melanie Griffith ist ein echter Glücksgriff gewesen für den Film, weil sie eine ganz, ganz hervorragende und sehr putzige Ebene dem allem gibt.
Ja, Melanie Griffith. Definitiv ein Pluspunkt für den Film auf jeden Fall. Genauso wie generell die ganze Darstellung dieses Pornomilieus, was du ja so in Mainstream-Produktionen eigentlich kaum mal zu sehen kriegst, beziehungsweise auch nicht so offenherzig und unverblümt und auch irgendwie ironisch kommentierend auch so dargestellt wird. Ich fand das wie immer, ich glaube, wenn der Film zum fünften oder sechsten Mal guckt, sehr, sehr amüsant, wenn dann eben dieser Fake-Trailer da kommt, denn mit Holly das, was tut sie? Auf jeden Fall alle möglichen Schweinereien und sie spielt mit im Citizen Kane des Pornofilms.
Oder was?
Nee, Gone with the Wind of Porn Movies oder so. Das ist schon irgendwie sehr schön. Ja, Melanie Griffith auf jeden Fall, wie irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt ihrer Karriere, genauso wie Jennifer Jason Leigh, die wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast hatten, auch eine Schauspielerin, die ja bereit ist, relativ weit zu gehen für so eine Rolle.
Mhm. Mhm. Ja, ich persönlich war ihr jetzt nicht böse.
Mhm.
Nee, aber sie macht das Ganze, aber die ganze Szenerie ist einfach auch großartig. Ich meine, von dem Vorsprechen-Casting oder wie man es auch nennen möchte, halt über diesen sehr, sehr, sehr cleveren Schnitt praktisch direkt rein in den Film, der ehrlicherweise übrigens auch aussieht, als würde er echt Spaß machen. Ich meine, sah irgendwie freaky aus. Und außerdem habe ich mich sehr, sehr über Holly Johnson gefreut. Also das fand ich irgendwie alles ganz, ganz witzig, dass sie die da so reingenommen haben. Und das passt ihm auch sehr gut. Im Übrigen, das war einer der wenigen Momente, wo ich irgendwie fand, dass eben der gute Craig eben auch auch sehr gut passt.
Ja. Ach, ja. Ich finde ihn. Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen ihn. Ich habe mich vielleicht auch einfach an ihn gewöhnt in der Rolle und ich finde, er passt eigentlich da auch gut rein. Deshalb, ich finde, er spielt eben diese Rolle des emotional eher instabilen, sehr unselbstbewussten Schauspielers, der eben damit gestraft ist, in einer drittklassigen Filmproduktion mitzumachen und dann auch noch von einem viertklassigen Regisseur gespielt von Dennis Franz, der irgendwie auch in jedem zweiten De Palma-Film auftaucht, gesagt zu bekommen, nee, du bist nicht mal hierfür gut genug. Ich finde, das macht er schon gut und da passt er irgendwie wirklich gut rein. Also er ist einer der wenigen, glaube ich, auch Schauspieler beziehungsweise eine Figur, die er spielt, der nehme ich ihm auch ab, dass er in so eine Situation kommt, wie die, in die er mit Sam reingerät, dass er plötzlich in diesem Luxusgebäude da sitzt und ihm gesagt wird, hier, guck mal durch das Fernrohr und guck dir das an. Und ich fühle es ihm nach, so unrealistisch das ganze Setup eben ist, dass er wirklich der Typ ist, der da stehen würde am Fernrohr und sagen würde, boah, das ist ja das Tollste, was ich seit Jahren erlebt habe. Ist das toll. Ja. Und ich darf hier bleiben. Boah, cool. Wie cool ist das denn? Endlich komme ich aus meinem Einzimmer 10 Quadratmeter Apartment mal raus. Und ich finde auch den Blick so herrlich fies, dieser kalkulierte Blick, den ihm seine Ex-Freundin, die da vor seinen Augen gedrückt dazu wirft oder kurz überlegt, soll ich jetzt aufhören, den anderen Typen zu vögeln oder, nee, ich mach weiter. Also der Film geht nicht wirklich emotional an die Nieren, also so insofern, dass jetzt irgendeiner der Darsteller einen wirklich da so viel Empathie jemals erregt, dass man da irgendwie mitleidet, aber er tat mir schon immer so ein bisschen leid. Also das trägt das schon ganz gut, dieses Gefühl, zu mir weiter.
Okay.
Was ich nur lobend erwähnen möchte, wir sparen uns oft irgendwie die Komplimente für den Score, damit sparen wir immer so ein bisschen. Ich glaube, weil wir beide keine großen Experten auf der Ebene der Musikkritik sind. Mhm. Aber ich wollte mal Pino Donaggio erwähnen, dessen Score ich ganz toll finde. Das ist irgendwie einer von 6 Filmen, die er mit Brian De Palma gemacht hat. Und ich finde ihn auch hier wieder ganz, ganz großartig. Also auch wenn man vielleicht manchmal meint, fände ich fair zu sagen, der Score ist ein bisschen überpräsent. Greift sehr, sehr in die emotionale, melodramatische Trickkiste. Ich finde ihn einfach fantastisch schön. Mhm. Und anhand deiner zurückhaltenden Reaktion merke ich, du bist anderer Meinung.
Ich bin gar keiner Meinung. mich hatte er nicht sehr interessiert.
Aber er ist sehr eingängig, also zumindest bleibt er einem im Kopf, oder?
Nö. Sorry, tut mir leid.
Du warst doch zu sehr damit beschäftigt, relax zu summen.
Ja, im Prinzip schon, ja. Wie gut du mich kennst. Was ich noch lobend erwähnen wollte, war der Abspann.
Ja, ja.
Der hat mir auch wieder sehr viel Freude gemacht. Ehrlicherweise hätte ich gewünscht, dass sagen wir mal, noch ein bisschen mehr auf der Ebene verhandelt worden wäre, weil das fand ich halt irgendwie alles sehr, 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 sehr komisch. Und auch sehr, wie soll ich sagen, ich hatte ein blödes Wortspiel kommt, halte ich fest, als hätte da jemand die Hosen runtergelassen. Ich kann auch mal. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war eben auch wieder sehr, ich glaube, ich habe jetzt schon so 5. oder 6. Mal gesagt, entlarvend. Fand ich schön. Hat mir gefallen.
Finde ich auch sehr schön. Überhaupt das ganze Spiel mit den Vorgängen hinter den Kulissen. Ich finde es diesbezüglich einen der gelungensten Filme. Ich möchte meinen, der Film wäre vielleicht ein paar Jahre später oder irgendwie wäre heute gedreht worden, irgendwie so oder noch ein bisschen offenherziger. Aber ich war aber zum damaligen Zeitpunkt sicher einer der ersten Filme, die auch mal gesagt haben, okay, wir kommentieren das Ganze mal mit einem zwinkernden Auge und schaffen es irgendwie trotzdem dann noch eine spannende Thriller-Handlung einzubauen. Ich mag De Palma einfach. Und das ist jetzt irgendwie für mich nicht so Peak De Palma, aber es ist fast alles drin, was ich an ihm mag. Außer vielleicht eine 3- bis 5-minütige Kamerafahrt mit der Steadicam in einer Einstellung, aber ohne Schnitt. Aber ich glaube, das hat er hier nicht gemacht. Und ich glaube, es gibt auch keine Splitscreens. Also so ein paar seiner üblichen Tricks hat er sich gespart. Aber gut, kann eben nicht immer alles haben. Ja, das kann ich noch was dazu sagen. Habe ich noch was notiert? Nee, das war's. Film lässt sich Zeit, habe ich mir noch notiert. Ja, das tut er. Und ich bin jedes Mal, wenn ich den Film wieder überrascht, wieder sehe, überrascht darüber, wie lange es eben wirklich dann dauert, bis jetzt ab der titelgebende Mord, also zumindest der deutschen Fassung, titelgebende Mord, der nur einmal kommt, dann eben passiert, nämlich noch nach rund, glaube ich, einer Stunde. Und Melanie Griffith taucht, glaube ich, aus noch 75, 80 Minuten auf. Also sie wartet mal auch relativ lange. Ja. Soweit.
Soweit, so gut.
Soweit, so Buddy Double. Und wir gehen weiter zu Cruising. Cruising. Habe ich fälschlicherweise angeteasert, ich weiß nicht, ob ich's on the air oder off the air gesagt habe, als Film, den ich, glaube ich, mal gesehen habe, beziehungsweise einfach schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Bei der Sichtung fiel mir jetzt auf, ich habe den Film noch nie gesehen. Umso schöner, das mal nachgeholt zu haben. Ich glaube, dir geht's ähnlich, oder?
Ja. Ich hatte auch ehrlicherweise gedacht, ich würde ihn kennen, aber nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gewusst, nein, ich würde mich daran erinnern, wenn ich ihn gesehen hätte.
Cruising, wie bereits angekündigt, aus dem Jahr 1980, eine US-Produktion von William Friedkin. William Friedkin zu dem damaligen Zeitpunkt schon so ein bisschen von seinem Karrierehoch mit Exorzist und French Connection runter. Ich glaube, den Film, den er davor gemacht hat, war Sorcerer. Das Lohn der Angst Remake mit Roy Scheider, den ich, muss ich jetzt mal sagen, vielleicht ein Sakrileg für einige besser finde als das Original von Clouseau. Also Sorcerer ist ein wirklich heißer Tipp, wer das mal nachholen möchte. Und ja, da macht er eben Cruising. Cruising mit Al Pacino in der Hauptrolle. Und auch das bereits ja angekündigt. Moonshade schenkt uns bei der OFDB eine Inhaltsangabe. Und schreibt, Achtung.
Ich bin ja gespannt wie ein Klappmesser.
Ja. Zahlreiche brutale Morde in der homosexuellen Szene von New York veranlassen die Polizei, einen Undercover-Man. Undercover-Man? Hat er das wirklich geschrieben? Ja. In diese Halbwelt aus schwulen Sex, SM und Bondage einzuschleusen. Der Streifenpolizist Steve Burns übernimmt diesen Job, kann aber noch nicht ahnen, wie schwer es ist, sich in der Szene zurechtzufinden. Außerdem leidet seine heterosexuelle Beziehung zu seiner Freundin Nancy unter dem Einsatz. Langsam findet er eine Spur des Killers. Punkt. Was jetzt bei der Inhaltsangabe wieder auffällt, ist mir jetzt auch bei Buddy da schon aufgefallen, ist und ist leider oft so, ist wie generisch all diese Namen sind. Jemand heißt irgendwie im wahren Leben. Also es gibt sicher eine Menge Steve Smith und John Miller da draußen, aber in Filmen heißen eben auch alle so.
Ja.
In Buddy Double heißen sie Sam und Jake. Und hier heißen sie eben, ja, Steve, seine Freundin Nancy. Na, so ist das wohl.
Und sein Tarnname ist John, also von daher.
Wow.
Ja.
Das ist,
aber
Steve, John, ich wäre nie drauf gekommen, dass du Steve bist.
Ja, aber ehrlicherweise, ich glaube, in dem Fall ist es sogar sehr sinnvoll, dass es eben Allerweltsnamen sind.
Ja.
Ansonsten wäre vielleicht auch ein bisschen, also wie soll ich sagen, wenn der Name etwas flamboyanter gewesen wäre, wäre vielleicht die Idee dahinter nicht transportiert worden. Was ich natürlich interessant finde, ist, ja, ich meine, die Zusammenfassung war jetzt so prinzipiell nicht verkehrt. Ich habe nicht so unbedingt das Gefühl, dass sie wirklich den Kern dessen trifft, was den Film ausmacht. Ich habe aber noch viel mehr den Eindruck, dass eigentlich eine Form von Handlung in dem Film relativ egal ist.
Prost. Entschuldigung, ich trank gerade.
Ja, das ist sehr laut und mir direkt ins Ohr. Vielen Dank. wie gesagt, ich hab irgendwie das Gefühl, dass die eigentliche Narration, der Plot, deutlich hinter den Eindrücken verschwindet.
Ja.
Sowohl der Figuren als auch logischerweise des Zuschauers. Und das, wie soll ich sagen, der Plot ja auch letztendlich nicht befriedigend aufgelöst wird, möchte ich es mal sagen. Er verweigert sich eigentlich den zumindest heute bekannten Konventionen von Serienkillerfilmen zum Beispiel.
Ja.
Ja. Ja. Einfach deswegen, weil, nochmal gesagt, ich glaube nicht, dass die tatsächliche Handlung jetzt nun wirklich das ist, was einen nach Cruising noch lange, lange beschäftigt.
Mhm,
ja? Also.
Ich gebe dir recht. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, oder bewusst zum ersten Mal gesehen, und ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Ich finde ihn nicht im klassischen Sinne gut. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist kein Film, der mich jemals gelangweilt hat. Ich habe mich wirklich gut unterhalten, aber es ist jetzt irgendwie auch kein Film, den ich, als der Abspann lief, von dem ich dachte, wow, das ist irgendwie ein Film, den du dir wahrscheinlich nochmal ansehen wirst innerhalb der nächsten 10 Jahre. Mhm. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Dafür ist er einfach zu. Ich weiß nicht, liefert er mir nicht genug oberflächliche Reize, die mich irgendwie bei der Stange halten und die mir sagen, wow, komm nochmal zu mir zurück und genieß diese Szene vielleicht nochmal, weil sie irgendwie so brillant choreografiert ist oder so toll gespielt ist oder so einen überraschenden Twist enthält oder irgendwas auf so einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene, das mich anspricht. Er wirkt sehr, es ist ein sehr authentisch anmutender Film,
ja.
Der für mich eben, und das macht ihn dann wieder problematisch, eben sehr darunter leidet, dass er bestimmten Konventionen, also Thriller-Konventionen und auch Geschlechterrollen-Konventionen dann doch wieder gehorchen muss. Mm. Und dann eigentlich wieder dieses Thema, was er sich setzt, nämlich ja dieses Abrutschen, dieses Straighten im wahrsten Sinne des Wortes Cops in die schwule Unterwelt, irgendwie dadurch unterbricht, indem man sagt, so ja, aber eigentlich ist er irgendwie doch irgendwie doch ein straighter Kerl und das ist irgendwie nichts für ihn und er muss sich dann doch wieder irgendwie beweisen und seine Männlichkeit wiederum beweisen und ich bin mir nicht so ganz klar darüber, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche des Films ist oder einfach was mir jetzt nicht so angesprochen hat, auf wessen Seite sich der Film letztendlich stellt beziehungsweise welche Rolle die Filmemacher einnehmen und darüber wird sicher zu reden sein, denn dafür wurde ja auch Friedkin unter anderem kritisiert. Und er ist immer in die Defensive gegangen und hat gesagt, ja, da schlummert irgendwie ein 150-minütiger Director's Cut und den hat aber die MPAA abgelehnt, weil er zu explizit war und der hätte eigentlich die ganze Szene und auch die Figur dieses Steve Burns sehr viel ausgewogener porträtiert. Ich weiß es nicht. So wie der Film jetzt ist, ist es irgendwie so ein sehr interessantes Fragment guter Ideen, guter Gedanken, Motive, weiß nicht. Aber letztendlich, ja. Und in der Mitte endet dieser Satz.
Ja.
Ich werde ihn zum späteren Zeitpunkt verenden.
Ja, ich finde schade, dass du vor der Mitte des Satzes etwa 20 andere Sätze gehabt hättest, auf die ich gerne reagiert hätte.
Soll ich sie nochmal rausholen?
Nee, vielen Dank. Ich versuche es irgendwie so zu machen. Ich sehe das alles etwas anders.
Ja.
Leider kann ich jetzt nicht genau dran anknüpfen, weil, wie gesagt, das war jetzt wirklich sehr, sehr viel, was du da sehr richtig beigesteuert hast. Also zum einen, ich finde den Film richtig gut. Nach keinem Maßstab, glaube ich, ein schöner Film. Ich gebe dir absolut recht, dass er sehr authentisch wirkt oder zumindest greifbar. Mhm. Brillanz, die filmische, technische Brillanz scheint tatsächlich nur sehr, 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 sehr selten durch. Also ich erinnere mich daran, also eine Szene, wo ich am Anfang gleich dachte, irgendwie, das ist aber sehr schön gelöst, ist wenn im Prinzip der Übergang von den Cops, die beiden ja Transen-Streetworker, wenn man so möchte, halt belästigen und im Prinzip die Kamerabewegung, die den Weg der einen von den beiden auf die andere Seite des Autos verfolgt, nur um dann praktisch an der nächsten Figur hängen zu bleiben, die nämlich dann der Killer ist, um halt in die Lederkneipe zu gehen. Das zum Beispiel fand ich ziemlich clever und das ist nun wirklich keine in der technischen Umsetzung nichts, was man wo er sich verstecken muss. Ja. Er wird an einigen Stellen relativ konventionell, so dass man halt irgendwie schon das Gefühl hat, Friedkin hat es eigentlich gereicht, einfach nur sein Material zu zeigen. Das mag natürlich auch ehrlicherweise so ein bisschen an seinem Dokumentarfilmer-Hintergrund liegen. Möchte ich jetzt mal mutmaßen, weiß ich nicht. Es hat mich aber ehrlicherweise nie gestört. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch einfach andere Sachen gewohnt, aber ich empfand das nicht als schockierend. All das, was halt in den Lederkneipen abging. Ich fand es auch nicht überkandidelt, ich fand es auch nicht einseitig, das ist ja auch so ein gern rausgeholtes Argument gegen den Film, dass halt nur die Seite gezeigt wird. Ja, aber nur um die Seite geht's halt nur mal gerade. Tut mir ganz schrecklich leid, dass halt zu der Zeit im Kino, wenn überhaupt schwule Charaktere gezeigt wurden, sie halt eher kreischende Tunten waren, die als Comic Relief missbraucht wurden. Dass es aber eben diese andere Seite gibt, fand ich halt durchaus ganz, ganz, ganz wesentlich eben auch für den Film und natürlich auch genau dafür, was du gerade gesagt hast, über die Männlichkeit. Jetzt komme ich genauso vom Hundertsten ins Tausendste. Ich würde einem auch gerne dir nochmal zwischendurch Gelegenheit geben, was das ist.
Ich würde vielleicht nur mal kurz nachreichen, dass einer der beiden Cops, die du eben erwähnt hast, zu Beginn des Films von Joe Spinell gespielt wird, Squeezits Vater aus Forbidden Zone und hier der Bösewicht aus Star Crash, also auch ein gern gesehenes Gesicht in diesem Podcast.
Ja.
Und natürlich Hauptdarsteller in Maniac, ganz böse. Überhaupt in Nebenrollen mit wirklich tollen Charakterdarstellern besetzt ist, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Alles Weitere, ich glaube, klar, du hast eine offensichtlich bessere Meinung von dem Film, ansonsten gehe ich aber relativ mit dir einher, was so deine grundsätzliche Wahrnehmung betrifft. Mich hat ehrlich gesagt im Nachgang, als ich versucht habe, mich so ein bisschen mit den Produktionshintergründen des Films und ich hatte bereits im Vorgespräch mit dir auch gesagt, da Friedkin ist dann nur bedingt zu trauen, wenn er über so alte Stories vom Set erzählt oder aus dem Dreh, aus dem Schneideraum, ob das alles so richtig stimmt. Mhm. Aber was jetzt so diesen ganzen kontroversen Aspekt oder die kontroverse Rezeption des Films betrifft, die ja sehr stark darauf abzielte, den Film in die Kritik zu nehmen für seinen angeblich homophobes Porträt der dunklen, düsteren, menschenfeindlichen, schwulen Unterwelt. Ich habe das auch nicht so wahrgenommen. Vielleicht ist es was Amerikanisches, wobei ich glaube, da der europäische oder Nicht-US-Kritiker da irgendwie auch nicht viel, viel gnädiger waren.
Ich glaube, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich glaube, es ist eine etwas andere Sache. Ich habe eher das Gefühl, dass eben natürlich sagen wir mal nach Stonewall waren sie halt, glaube ich, waren so gerade die war die Schwulenbewegung halt sehr, sehr darauf bedacht, praktisch jede Form von möglicher negativer Darstellung im Mainstream sofort zu erkennen und zu torpedieren. Und ich glaube, da hatten sie hier bei dem Film hatten sie halt einfach Angst davor, dass halt Leute, die sonst mit Schwulen nichts zu tun haben, glauben, dass geht halt bei allen an, das geht halt bei allen so ab und die nennen es einen netten Donnerstagabend.
Absolut.
Das heißt halt praktisch, also die Bemühungen um ein möglichst positives Image nach außen, glaube ich, ist viel wichtiger als die tatsächliche Darstellung im Film oder die Wirkung des Films auf andere Leute.
Absolut. Ich glaube auch, ja klar, Kritiker, zumindest da haben sich da auch vielleicht viele Kritiker, gerade konservative Kritiker, quasi in die Pflicht genommen, diesen Film zu verurteilen. Weil sowas, selbst wenn es ihnen gefallen hat, konnten sie das doch nicht gut finden. Denn da wurde ja irgendwas gezeigt, was unartig war. Und klar, eine Minderheit in einem negativen Licht porträtiert. Ich finde es auch irritierend. Das liegt vielleicht einfach auch daran, dass es jetzt 35 Jahre später ist und wir alle aufgeklärter sind, dass wir eben eher in Europa oder in Deutschland eine andere Perspektive haben auf solche Themen als jetzt vielleicht der gemeine US-Amerikaner im Jahr 1980. Aber ich empfand das eben auch nicht im geringsten als schockierend. Ich finde, es ist jetzt auch nicht positiv in dem Sinne, dass ich sage, oh, ich werde auch gerne mal in so einem Kellerclub und würde da gerne mitmischen. Ich meine, es ist einfach nicht mein Ding. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich brauche es nicht. Ich mag mein Lebensmodell eigentlich irgendwie auch ganz gerne. Aber ja gut, wer es mag, sie hätten genauso gut eine heterosexuelle Bondage-Veranstaltung zeigen können und die hätte eben genauso ausgesehen. Es wären dann eben da ein paar barbüstige Frauen rumgelaufen und eben nicht.
Ja, und vermutlich hätten sie damit weniger Probleme gehabt.
Ja, natürlich. Ja.
Aber ich meine ganz, aber diese, da sind wir natürlich wirklich schon ganz genau im Kern, glaube ich, der ganzen Angelegenheit. Und du hattest sie eben vorhin erwähnt, ich hatte ganz, ganz kurz aufgegriffen, nämlich eben die Frage nach der Männlichkeit. Mhm. Der Hauptfigur, aber eben natürlich auch ehrlicherweise der meisten anderen Figuren, weil bis auf Karen Allen, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich mich meistens freue, wenn ich sie sehe.
Auch schon zweimal im Podcast gehabt, The Wanderers und Raiders of the Lost Ark.
Genau. Jedenfalls sind es ja eigentlich nur Männer, die eben auftauchen. Ja. Im Prinzip, wenn, also ich musste relativ häufig an eine Textpassage denken aus einem aus dem Joe Jackson Song Real Men, in dem es heißt, All the gays are macho, can't you see the leather shine? Mhm. Und genau das ist halt das. Ich meine, die sehen alle aus wie Tom of Finland Figuren, ja. Und diese Betonung von Männlichkeit, die offenkundig eben auf Al Pacinos Figur eine gewisse Wirkung hat und eine Anziehung hat, steht aber natürlich dann wiederum im krassen Gegensatz zu seinem Selbstbild oder dem was er glaubt, was ein Mann wirklich männlich machen würde. Und ich glaube, dass dann kommt eben genau das, was du gerade meinst. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt beobachtet. Ich weiß nicht mehr genau, wie du es vorhin gesagt hattest, aber so ist in der Richtung wie jetzt hat er sich seine eigene Männlichkeit bewiesen, jetzt ist alles wieder gut. Mhm. Oder so ähnlich, sagtest du es vorhin. Und ich glaube, so ist es eben genau nicht. Ich glaube, dass die Figur ein ganz massives Problem mit der eigenen Sicht auf sein eigenes Verlangen, auf seine eigene, auf seine Sexualität kämpft. Und ich meine ganz ehrlich, die beiden Sexszenen mit Karen Ern sind nicht sehr schön. Und sie sind eben auch überhaupt nicht affirmativ. Ganz im Gegenteil. Man hat eher so das Gefühl, in der einen Szene rammelt er irgendwie auf ihr rum, ohne dass es ihm was bringen würde. Und sie hat eigentlich auch nicht so richtigen Spaß dabei und man hat eigentlich nicht das Gefühl, die machen das zusammen. Sie sind nur zufälligerweise im gleichen Raum.
Ja.
Und in der zweiten Szene, in der sie es ihm mündlich besorgt, hat man auch nicht unbedingt das Gefühl, und ich glaube, im Hintergrund hört man auch die Musik aus dem einem Lederclub. Und zwar bezeichneterweise aus der Precinct Night. Und das zum Beispiel ist auch eine hochinteressante Szene. Weil natürlich, ich meine, ganz ehrlich, Al Pacino hat natürlich einfach nur mal diese italienischen Wurzeln. So sieht er auch aus. Ich glaube, seine Figur heißt nicht unbedingt so, dass man jetzt irgendwie sofort an Italiener oder Italo-Amerikaner denken würde.
Nein.
Aber er sieht halt immer so aus. Und diese Männlichkeitsrituale eben auch bei den Bullen und all dem und all das. Und das eben dann auf den Kopf gestellt in dem schwulen in der schwulen Bar, wo er im Prinzip lauter Polizisten sieht,
ja,
die alle genau das machen, was er machen muss, weil es sein Job ist, was er aber eigentlich nicht machen will oder andersrum, was er sehr wohl machen will, was er sich aber nicht traut zuzugestehen, und dann ist er noch falsch angezogen.
Mhm.
Das fand ich halt alles sehr 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 interessant und sehr sehr großartig gelöst. Und eigentlich würde ich jetzt am liebsten zu einer anderen großartigen Szene kommen, aber sag du erst mal deins dazu.
Notierst dir auf ein Stück Papier.
Nee, sowas mache ich nicht. So ich arbeite hier nicht mehr.
Langgezogenes L, weil ich mir auch aus meinen Gedanken sammeln muss, weil ich deinen Standpunkt durchaus nachvollziehen kann. Du sagst eben, dass es durchaus dass diese Figur durchaus raffiniert, ambivalent porträtiert wird, irgendwie sehr, sehr, für dich sehr schlüssig. Für mich eben nicht, und da rührt eben auch mein Standpunkt, dass der da besagt, dass ich mir irgendwie nicht ganz klar darüber bin, was mir jetzt eigentlich die Filmemacher sagen wollen. Das heißt nicht, dass ich jetzt von einem Film erwarte, dass er irgendwie moralisieren, irgendwie den Finger, Zeigefinger hochhält und sagt, so und so und so sieht's aus und so fühlt die Figur. Ich finde gut, dass er hin und her gerissen ist, allerdings ist er für mich halt in bestimmten Momenten inkonsequent gezeichnet. Ich finde das ich finde es ein bisschen befremdlich, irgendwie die Art und Weise, wie Pacino die Szene spielt. Das stand jetzt vielleicht auch nicht so im Drehbuch. Das war vielleicht auch eine Entscheidung des Schauspielers als des Drehbuchautors, wie er eben die Szene spielt, in der er den Serienmörder schwer verletzt. Was ich wahrgenommen habe, als dass er das mit einer großen Genugtuung als so ein quasi Befreiungsschlag. Und ich hatte mir da eine etwas, weiß nicht, zerrissenere Reaktion oder eine gewünscht. Für mich wirkte das irgendwie so von seiner Seite wahnsinnig befriedigend, wie so eine Katharsis. Bevor du was sagst, noch eine andere Szene, von der ich einfach nicht ganz klar war, warum er so reagiert, wie er reagiert, ist einfach die Szene, in der ihm Paul Sorvino da als sein Chef den Auftrag erteilt, eben sich in diese Unterwelt zu begeben. Wenn ich mir denken würde, er ist denn so eine Figur, die eigentlich Angst davor hat, vor seiner eigenen Sexualität oder die sich seiner eigenen Sexualität unsicher ist. Wieso macht er das so? Wieso sagt er da nicht so, das könnte nicht gut sein für meine baldige Ehe mit meiner Freundin Nancy. Das mache ich mal lieber nicht. Ich war irgendwie nicht ganz klar darüber, warum er sich relativ bereitwillig dazu einlässt.
Naja, weil es vermutlich weil es einen gewissen Reiz aus.
Ja, und gleichzeitig will er aber doch diese Fassade aufrechterhalten.
Ja, aber das ist doch ein klassisches Ding. Hm. Ich meine, das ist doch wirklich, also das ist, ich weiß, dass man halt Pacino gerne mal in der Kritik vorgeworfen hat, dass seine Figur irgendwie total gefühlskalt wirkt und eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Und ich finde das aber alles schlüssig, wie du es gerade nanntest. Ich finde, das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, gleichzeitig von etwas angezogen und abgeschreckt zu sein. Mhm. Und was halt ganz, ganz gruselig zu finden oder geradezu widerwärtig ist und gleichzeitig da immer wieder hin zu müssen. Ja, und das ist, ich meine, ganz ehrlich, auf der Ebene funktionieren ja Horrorfilme auch immer sehr gut.
Ja.
Und also wie gesagt, ich denke, dass das durchaus eine nachvollziehbare Sache ist. Natürlich, der Film lässt sich keine Zeit, um das in irgendeiner Form auseinanderzuklamüsern. Dafür ist er auch einfach nicht bei aller Dokumentationsliebe ist er aber eben natürlich einfach nicht dicht genug dran an den Figuren. Mhm.
Die schöne Szene, über die du reden wolltest.
Die schöne Szene. Ja, passt jetzt gerade ein bisschen schwierig. vielleicht später dazu nochmal. Mhm. Was ich halt finde, ist, dass so wie ich das sehe zumindest. Und das ist ja natürlich, ich glaube, dass gerade Filme wie dieser hier dazu neigen, eine sehr persönliche Sichtweise zuzulassen oder vielleicht auch gerade einzufordern. Aber wenn er eben versucht, zum Beispiel rauszufinden, wie es denn nun mal so läuft in den Clubs, ne, und sich von Powers Booth erklären lässt, wie die Codes für die Taschentücher funktionieren und sowas. Und eigentlich will er es gar nicht so genau wissen. Und dann macht er es auch noch falsch. Das fand ich eben zum Beispiel eine sehr reizvolle kleine Einlage. Die Sachen. Du hattest gerade die Szene mit dem Mörder erwähnt. Da würde ich auch gerne nachher nochmal drauf kommen. Mhm. Erinnere mich nötigenfalls bitte nochmal dran, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, auch zum Verständnis des Films.
Du meinst die finale Konfrontation.
Genau, die. Mhm. Aufbauend auf anderen Sachen wohlgemerkt. Also ich denke, das ist noch ein etwas größeres Thema, was wir vielleicht noch haben können. Was ich aber eben finde, ist eben der Versuch, sich da reinzufinden, eben in diese Szene, scheint ihm, so wirkt es auf mich eben zumindest, scheint ihm von den Fakten her ein bisschen schwer zu fallen. Mhm. Also ich glaube, er kommt nicht so richtig damit klar, weil er nicht genau weiß, wie es funktioniert, weil er sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat oder einfach nicht kennt. Aber ich habe so schon das Gefühl, dass das prinzipielle Interesse sehr wohl da ist. Mhm. Und das ehrlicherweise auch immer ein bisschen verbunden mit schlechtem Gewissen.
Ja.
Wenn denk mal dran, wenn er die Pornohefte seines Vormieters findet, das sind nicht mal wirklich harte Sachen gewesen, es waren wirklich eher so weiß nicht, Hochglanzmagazin oder sowas.
Ja, ein bisschen ja. Beefcake, ja.
Ja, ja, Beefcake ist schön. Und er guckt sie sich an, auf eine durchaus sehr interessierte Art und Weise, bis er dann beschließt, sie wegzuwerfen. Mhm. Und eigentlich hätte er sie durchaus da lassen können, wenn er wieder ein hervorragendes Recherchematerial gewesen, natürlich. Oder aber auch, und wenn's, oder nötigenfalls, keine Ahnung, zur Stärkung seiner Undercover-Rolle. Mhm. Wenn er mal jemanden zu Besuch hat, kann er zeigen, was er für tolle Beefcake-Magazine er da hat. Oder sonst irgendwas. Aber eben so das geradezu verschämte Wegwerfen zeigt mir eben auch ziemlich deutlich, dass da sehr wohl was ist. Vielleicht auch nicht unbedingt etwas, was er sich so verbal eingestehen hätte wollen.
Mhm. Ja. Stille.
Ich dachte, jetzt kommt was von dir.
Ja, ich kann, glaube ich, gar nicht wirklich mit irgendwas Hellem daran anknüpfen, weil ich da weiß nicht, deine Gedankengänge da einfach teile. Ich finde den Film auch im Großen und Ganzen sehr, 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 sehr stimmig. Sehr, sehr stimmig. Also die Art und Weise, wie die Figur gezeigt wird. Es sind eben nur diese einzelnen Momente, in denen ich mich gefragt habe, ja, wieso macht er das, was er tut? Aber vielleicht habe ich da auch zu viel Erwartungshaltung meinerseits, wie, weiß ich nicht, oder die Möglichkeit, mich irgendwie gefühlt selber in diese Szene reinzubegeben, reingelegt und dachte, wie würde ich irgendwie darauf reagieren? Ich bin mir nicht so sicher. Also für mich ist der Film als weitgehend ja eher konventioneller Thriller, also konventionell abgesehen natürlich von der ganzen schwulen Thematik, die eben damals im Jahr 1980 schon sehr, sehr gewagt war, sehr, sehr gelungen in den ersten 60, 70 Minuten. Ergibt für mich durchaus Sinn, die Art und Weise, wie er da reinfindet, dass es eben auch eine Zeit dauert. Das erinnert auch sehr, sehr an das, was eben Friedkin in French Connection gemacht hat, der ästhetisch sehr ähnlich ist zu diesem Film, eben auch sehr von seinem Dokumentarfilmerschaffen auch inspiriert und es wirkt eben alles da unglaublich authentisch und gleichzeitig eben sehr, sehr treibend und man hat wirklich das Gefühl, da bewegt sich was voran. Gleichzeitig lernt man eben auch ein bisschen mehr erfährt man ein bisschen mehr über den Killer, nichts wirklich Profundes über seine Motivation, aber zumindest über seinen Modus operandi. Mhm. Und das finde ich alles schon sehr, sehr stark gemacht. Für mich zerfällt eben das ganze Ding so in den letzten 30 Minuten, in denen ich wirklich dann das Gefühl habe, der Film ist irgendwie mehr so, und da ist ja irgendwie, geht er für mich, zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt meines Empfindens, so ein bisschen anderer Weg als Buddy Double, der irgendwie so versucht, gar nicht mehr so ein richtiger klassischer Krimi zu sein und seine Krimi-Handlung schlüssig zu Ende zu bringen, sondern eher absurd wird Cruising da eher konventionell für mich.
Ja. Absolut. Also auch das, also so ähnlich habe ich es auch gesehen, zumindest zeitweilig, bis dann das Ende kam.
Ja.
Das
Ende wiederum, also der letzte Moment, die letzte Szene des Films wiederum sehr schön, finde ich.
Ja. Hatte ich aber auch so das Gefühl, und dann sind mir so ein paar andere Sachen aufgefallen, die mir, sagen wir mal, schon während des Sehens so ein bisschen, die mir ein bisschen gewundert haben, alles in allem. Die dann aber eben gerade im Zuge des Endes halt noch viel seltsamer wirken. von daher war ich mir auf einmal gar nicht mehr so richtig sicher, ob das wirklich so ein konventioneller Thriller ist, wie ich eben auch ursprünglich dachte, dass er sei. Ganz wesentlicher Punkt ist, und jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal zu der finalen Konfrontation, ist eben, ich glaube, die Dualität. Des Killers und des Detectives. Ich meine, das ist ja auch gerne mal ein gern angewandtes Mittel, eben zu zeigen, wo sich halt die Kontrahenten treffen.
Ja.
Dass sie rein theoretisch eigentlich beide das Gleiche sein könnten, nur der eine hat halt eine Marke und der andere nicht oder so. Diese ganzen Nummern kennen wir halt. Hier ist es, glaube ich, tatsächlich sogar noch ein bisschen heftiger, weil im Prinzip Al Pacino in den Spiegel gucken könnte.
Ja.
Und zwar von den Klamotten her, logischerweise, vom Typus her, naja, okay, glaube ich jetzt dem Film einfach erstmal. Aber eben auch was so Bewegungen angeht und was eben auch logischerweise die Motivation angeht, weil eben wieder diese Befriedigung, die du vorhin beschrieben hattest, wenn er eben den Stuart ersticht, macht eben natürlich logischerweise alles sehr ambivalent.
Ja.
Ja. Man fragt sich natürlich so ein kleines bisschen, ich meine, hat er eben auch als Kopf vielleicht durchaus die ein oder andere sadistische Ader, die wir logischerweise nicht gesehen haben, weil wir ihn eben eigentlich als Kopf nicht wirklich wahrnehmen. Ja. Muss der Killer jetzt im Prinzip dafür also gar nicht für seine eigenen Morde dran glauben, sondern weil sich eben Steve über seine eigene Sexualität nicht klar ist, zum Beispiel. Ja. Ja, das ist eben eine ganz große Frage, die über dieser Szene hängt und schwebt. Und ehrlicherweise, das wird nicht leichter gemacht. Natürlich durch die letzte Einstellung, klar. Mhm. Aber auch ehrlicherweise durch die Tatsache, dass der Killer von ständig anderen Leuten gespielt wird. Mhm. Ist das aufgefallen?
Ich habe sowas geahnt, aber es ist nicht schwarz auf weiß.
Es ist tatsächlich, ich hatte das Gefühl, und fand ich auch sehr, sehr seltsam. Ich hatte dann im Abspann geguckt, wer wofür genannt wurde. Und also der Killer hat zwar immer die gleiche Synchronstimme, oder die gleiche Stimme, die wird halt immer genannt, die wird im Abspann genannt, The Voice of Jack.
Ja.
Jack, Kosename für John. John, der Name des Vaters von Stuart. Also von daher, ja, okay. Mhm. Ja. Ich hatte dann versucht, das irgendwie rauszufinden. Und tatsächlich ist es wirklich total seltsam. Der Typ oder der Schauspieler, der den Mörder beim ersten Mord spielt,
ja,
ist das Opfer vom zweiten Mörder. Und der dritte Mord wird von dem Opfer des ersten Mordes begangen.
Mhm.
Und dieses Spielen mit den, ich meine, Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass die einfach nur genommen wurden, weil sie hinter der Sonnenbrille sowieso nicht erkannt werden. Ich denke, dass da schon durchaus eine gewisse Form von Intention hinter ist. Diese, ich möchte nicht sagen, diese Austauschbarkeit, aber eben auch durchaus die einfach diese Verschiebung der Identitäten.
Mhm.
Ja, und auch die Verschiebung der Rollen natürlich. Ja, dass sich dann auch wiederum widerspiegelt natürlich in dieser, nochmal, in dieser Powers Booth-Szene, wo er ihm erklärt, links heißt so, rechts heißt anders.
Ja.
Zum Beispiel, ja. Oder eben, wer ist besonders macho, ja, und wer eben nicht, oder vielleicht sind es auch beide, oder was macht den Mann überhaupt aus? Ist es die Uniform? Was passiert tatsächlich eben in der Precinct Night, wo alle diese Uniform tragen? Und jetzt komme ich zu der sehr, sehr schönen Szene, nämlich das Verhör zwischen Skip Lee und Al Pacino, in der, wenn immer nach dem Anwalt gefragt wird, dieser halbnackte schwarze Bodybuilder reinkommt und einem von den beiden eine scheuert. Das ist großartig.
Ja, die ist großartig.
Das ist so brillant. Erst dachte ich, das ist irgendwie Lynch in Reinkultur. Und dann dachte ich aber so bei mir, genau genommen ist es die Umkehr dieser Precinct-Night-Szene.
Ja.
Es ist im Prinzip genau das, es wird durch das was Al Pacino nachts erlebt, abseits der Bullen, ist auf einmal auf dem Polizeipräsidium.
Ja.
Und andersrum. Weil auf einmal sind die Polizisten in der Lederbar. Und das ist natürlich, gerade was eben diese Psychologie der Figur angeht, hochinteressant.
Ich wollte gerade sagen, ja, diese Dualität der Szene fand ich auch wahnsinnig faszinierend. Ich fand das auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, meine Lieblingssequenz des Films, eben weil auf der anderen Seite dieses Lynch-eske Absurde gleichzeitig eben auch psychologisch unglaublich interessant, dass eben diese Welt, in der Al Pacino sich eben jetzt bewegt, also Steve Burns jetzt bewegt, quasi so in seinen beruflichen Alltag eindringen zu sehen und seine Versuche damit klarzukommen, dass eben seine Kollegen denken, hey, das ist doch irgendwie eine gute Idee, lass mal irgendwie irgendwie da den großen Bodybuilder reinstapfen, ab und zu irgendwie wahllos die einem eine scheuern, der beiden. Mhm. Es ist und er, der natürlich mittlerweile eine ganz, 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 ganz starke, eindeutige Affinität und Sympathie zu diesem Menschen, die in diesem Mikrokosmos leben, in dem er sich jetzt befindet, entwickelt hat, damit umgehen zu sehen, mit dieser absurden Repräsentanz dessen, was seine Kollegen glauben, eben die homosexuellen Szene ist, ich damit umgehen zu gehen, ist hochgradig faszinierend. Ich fand auch, also es war ein absolut großartiger Kunstgriff des Drehbuchautors und Friedkins an der Stelle. Ich bin auch wirklich ganz, ganz angetan von der Szene.
Ist was Interessantes, weil die natürlich mit einer der meisten Schelten bekommen hat damals. Das hat wirklich keiner verstanden. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob sich der Film einfach so anbietet, um falsch verstanden zu werden. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwie, ich meine, Friedkin führt einen natürlich auch auf verschiedene falsche Fährten. Ne? Mhm. Er beginnt da mit diesem Appenarm und es wird irgendwie ein Torsomörder erwähnt, der und nichts, aber auch gar nichts in dieser Ermittlung oder in dem, was wir tatsächlich von den Morden sehen, würde auch nur ansatzweise irgendjemand dazu bringen, zu glauben, dass das Gleiche sei oder von dem Gleichen gemacht wurde.
Ja, ja,
ja. Und dennoch wird halt irgendwie Paul Sorvino als Chef von Apicino irgendwie genötigt, da einen Zusammenhang zu erfinden.
Mhm.
Und selbst das bleibt komplett ungelöst. Selbst das wird halt nie wirklich, wirklich aufgelöst, außer dass sie versuchen halt dann Stuart dazu zu bringen, das auch gleich noch zuzugeben, wenn er schon mal dabei ist.
Ja, ja. Ich glaube, und im Sprung zwischen verschiedenen Tonalitäten, die der Film eben auch hat, ähnlich wie also gleicht er eben auch Buddy Double, den wir jetzt heute zuerst besprochen haben, weil ich glaube, er hat schon so am Anfang so ein bisschen, weiß nicht, ob das auch wiederum eine bewusste Entscheidung war oder eigentlich, ob er da vielleicht auch ein bisschen Probleme hat, zu dem zu finden, was er eigentlich erzählen will. Er beginnt eigentlich wie ein sehr, sehr konventioneller Thriller. Mhm. Also wir haben eine sehr, sehr blutige Mordszene, wir haben eben diesen Arm, der da im Hafenbecken schwimmt, wir haben einen expositorischen Dialog, der eigentlich hochgradig mittelmäßig geschrieben ist zwischen dem Leichenbeschauer und dem Kommissar, von dem ich dachte, oh je, was haben wir uns da bloß eingelassen, wenn das jetzt 100 Minuten so weitergeht mit, ich habe ihnen gesagt, der Mord hat nichts damit zu tun, und ich dachte, nee, also wenn es schon so losgeht, das wird nichts. In dem Moment, glaube ich, in dem wir zum ersten Mal eben dem Killer oder der Figur, die dem Schauspieler begegnet, der zu diesem Zeitpunkt eben Stuart, der den Killer spielt, und eben diese Stimme hören, die halt offensichtlich nachsynchronisiert ist und so komplett entrückt ist in diesem Raum, in dem wir eben zum ersten Mal treffen, in dem eben laut Musik gespielt wird und sich alle anschreien. Und er spricht mit dieser ruhigen, sehr tiefen Stimme und man merkt eben, die wurde in einem völlig anderen Raum aufgenommen, als in dem sie sich gerade befinden. Da dachte ich, okay, ich glaube, Friedkin weiß ganz genau, was er da tut.
Ja.
Das ist schon, Kunst. Kunst.
Ja.
Und dabei eben authentisch. Also ich finde auch diesen Brückenschlag ganz gut. Ich glaube, so geht es mir manchmal mit dir. Also dass wir, wenn wir über einen Film reden, ich mich irgendwie dann doch noch mehr damit irgendwie anfreunden kann, als ich es irgendwie zuvor geglaubt habe, tun zu können. Mhm. Und ich merke auch, mir geht es so gerade mit Cruising so, dass ich irgendwie im Gespräch darüber immer mehr Szenen entdecke, die mich wirklich angesprochen haben.
Mhm.
Ich fand ihn auch durchaus amüsant stellenweise und ich glaube, das ist auch durchaus so gemein und man kann auch sagen, dass einen sowas wie diese Watersports-Szene da mit dem gelben Taschentuch hitten oder die Tatsache, dass eben die Clubs Namen tragen wie Ramrod oder Cockpit.
Die sind aber wirklich so, die hat da tatsächlich gedreht.
Ja, aber ich glaube, das kann man auch durchaus mit einem als leichten humorvollen Kommentar verstehen, weil es eben die Szene, glaube ich, auch selber humorvoll meint. Ich meine, die sagen sicher nicht mit zusammengebissenen Zähnen, wir gehen ins Cockpit und macht bloß keine Witze über den Namen. Also das ist natürlich auch alles hochgradig selbstironisch. Ja, und niemand steckt sich ein gelbes Taschentuch hinten in die Tasche und lässt sich gerne bepinkeln, weil, da irgendwie einen ironischen Zusammenhang, lustigen Zusammenhang zu sehen.
Ja.
Also, ja, insofern, ich weiß, ich finde also mit der, ich verstehe nicht, dass dem Film eben so angekreidet wurde, dieser negative Blick auf die Homosexuellen, auf die schwulen Szene, vor allem, weil es ja eben nochmal eine Subkultur in einer Subkultur oder in einem Kulturkreis ist. Das ist ja nicht, der Film sagt niemals, und ich glaube, in der Kinofassung gab es auch zu Beginn des Films so einen Disclaimer. Ja. Aber das sagt der Film auch durch den Text eben selbst, dass das eben das, was der Film zeigt, nicht die schwule Szene ist, sondern richtig, eben nur ein Teil davon.
Richtig. Das Einzige, was wir von sagen wir, dem schwulen Mainstream sehen, ist halt der Nachbar, ja. Ted.
Mit dem Christopher Street T-Shirt. Ja,
ja, genau.
Nicht gerade subtil, aber.
Ja. Genau, jedenfalls, der ist im Prinzip, also der erdet halt logischerweise das alles ein kleines bisschen. Mhm. Was ehrlicherweise aus seinem Mord gemacht werden soll am Ende des Films, da bin ich mir auch sehr uneinig. Da habe ich ehrlicherweise keine richtige Antwort drauf.
Was noch so eine Sache, auf die ich, glaube ich, auch noch keine wirkliche Antwort habe. Ich weiß nicht, ob wir zusammen eine finden. Das ist auf jeden Fall was, worüber ich nur kurz reden wollte, ist die mutmaßliche Motivation des Killers, das zu tun, was er tut.
Ja.
Da gibt es einen sehr, sehr kurzen Flashback, glaube ich, die eine Szene zeigt zwischen ihm und seinem Vater auf einer Parkbank, wo quasi ihm sein Vater, ich paraphrasiere mal sowas, sagt wie, du weißt, was zu tun ist.
Ja, genau.
Ja. Und der Killer sagt ja auch selber nach seinen Morden sowas in der Art wie you made me do this.
Ja, genau.
Quasi, du hast mir dazu genötigt, das zu tun, was ich getan habe.
Ja.
Hat es das gebraucht?
Nö. Eigentlich gar nicht. Hm. Eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was ich halt daraus geschlossen habe, ist, dass der Killer, und da haben wir vielleicht wieder den Dualitätsaspekt, dass der Killer im Prinzip genauso ein Problem mit seiner eigenen Sexualität hat wie eben der Ermittler.
Ja.
Und dass eben bei dem Ermittler das auf etwas andere Art und Weise verhandelt wird.
Mhm.
Aber so ernsthafterweise als ernstzunehmendes Motiv. Andererseits muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich fand auch, also so toll, wie ich Schweigen der Lämmer finde, hier Buffalo Bills Motiv fand ich auch nie überzeugend.
Ja.
Ist aber auch, glaube ich, wurscht. Ist uninteressant. Weil es um ganz andere Dinge geht und eben wird bei dem gerade erwähnten Film ganz genauso wie bei Cruising und hier vielleicht sogar eben einfach noch mehr.
Mhm.
Weil es letztendlich nur, weil wie der Plot eigentlich nur ein Vorwand ist, wenn ich so möchte, für eben die Erkundung der Figur, die eben selber nicht so genau weiß, wo sie hingehört.
Mhm. Ja, so bleiben dann am Ende genauso viele offene Fragen wie Antworten.
Ja,
was soll ich dazu sagen? Ich habe, ich glaube, ich weiß den Film jetzt mehr zu schätzen als zuvor. Ich bin auf jeden Fall, also wie gesagt, handwerklich sowieso ein ganz klar eine positive Sache im Großen und Ganzen. Ich bleibe dabei, dass ich mit ein, zwei Momenten meine Problemchen habe oder insbesondere mit der Figur des Steve Burns. Mhm. Ich bin kein großer Fan darüber, zu spekulieren über Filme, die es eben nicht gibt, weil sie verloren sind. Und die einzigen Momente, in denen ich vielleicht gefragt habe, gäbe es da noch was, waren wirklich die betreffend die Motivation des Killers, das zu tun, was er eben tut. Ich wäre da der Meinung gewesen, wenn es da mal was gab in einer angeblichen Rohschnittfassung oder einem Director's Cut, dass man dann irgendwie kürzt hat auf diesen kurzen Moment zwischen Stewart und seinem Vater, hätte man es auch ganz rauskürzen können.
Also, ja, ich denke auch. Also es hat, du hast völlig recht. Darüber spekulieren ist blöd. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass halt in irgendeinem Draft, sollte die Szene wohl in irgendeinem sehr, sehr luxuriösen Büro spielen, in einem ansonsten völlig verfallenen Fabrikgebäude oder irgendwas in der Richtung. Was ehrlicherweise logisch, was im Prinzip die Echtheit des Flashbacks oder der Erinnerung in Frage gestellt hätte.
Mhm.
Auch nicht völlig uninteressant ist natürlich, dass kurz vor der letzten Szene mit Al Pacinos Charakter die gleiche Szene zu sehen ist, wie am Anfang des Films, wenn eben der erste Schauspieler des Killers in den Club geht.
Ja.
Auch so ein Fragezeichen auf Plot-Ebene, auf emotionaler Ebene sehr, also geradezu nachvollziehbar. Und wie ich finde, auf Schnittebene sehr, sehr clever.
Ja. Und um noch in einem abschließenden Kommentar auf eine sehr oberflächliche, schöne Freude des Films hinzuweisen. Ich finde das Apartment, was Nancy und Steve da haben in New York, ganz toll.
Ja, ne? Ist
kann ich wahrscheinlich kein Kopf jemals leisten, aber nein, sieht toll aus.
Ja. Aber es ist, glaube ich, auch ihre Wohnung. Wir wissen nicht so genau, was sie macht, ne?
Stimmt, stimmt. Schade, dass es nie ein Sequel gab.
Tja.
Ja. Oder auch nicht. Jedenfalls, man sollte, ich weiß nicht, es klingt blöd, aber ich glaube, man tatsächlich, finde ich, sollte man dankbar sein, dass sich eben auch große Stars, und Al Pacino war 1980 einfach ein Megastar.
Ja.
Das, glaube ich, fällt heute schwer, sich daran zu erinnern. Vor allem jetzt, wir haben bestimmt auch ein paar jüngere Hörer, sagen wir mal, die es irgendwie Anfang Mitte 20 sind und denken, Al Pacino, das ist doch der Typ aus, weiß ich nicht, ne? Dem Jennifer Lopez, Ben Affleck Film, den keiner gesehen hat, oder der letzten Adam Sandler-Komödie. Mhm. Hat er nicht einen Klick mitgespielt?
Wie ich auch weiß immer.
Nicht, ja. Aber ich meine, Al Pacino 1980, das war eben, also irgendwie paar Jahre nach dem Paten, irgendwie so eingeklemmt zwischen Pate und Scarface, eben ein Riesenstar, und überhaupt zu sagen, ich mache sowas in einem Film, der sicher irgendwie nicht leicht zu finanzieren und zu produzieren war und eben auch von vielen Kontroversen belegt, das ist schon eine gute Nummer, und sowas wird zunehmend seltener. Unwahrscheinlich, dass wir in der heutigen Zeit nochmal so einen Film sehen mit George Clooney in der Hauptrolle.
Ja.
Sag ich mal.
Ja, ist wohl wahr. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man heute so einen Film überhaupt noch drehen würde und muss. Einfach deswegen, weil einfach bestimmte Umstände sich geändert haben. Natürlich auch gerade, was das Sujet angeht. Ne? Also die Frage der sexuellen Identität wird halt heute in jeder Seifenoper verhandelt, weißt du? Das ist, du brauchst halt sowas ehrlicherweise nicht unbedingt.
Ja, und ein ganz pragmatischer Grund, ich meine, 1980 war einfach mal einige Jahre vor dem Ausbrechen der ersten großen AIDS-Epidemie.
Richtig.
Ich glaube, das Virus wurde erst 81 oder 82 überhaupt zum ersten Mal identifiziert, als Krankheit benannt, und allein schon deswegen, ein Film, den du, glaube ich, ohne diesen Kontext oder ohne das zumindest diese Tatsache zu kommentieren, heute so gar nicht mehr machen könntest. Wahrscheinlich auch, ich kenne die Subkultur nicht, aber auch dazu beigetragen hat, dass es dieses schwule Leben quasi auch separiert irgendwie vom Rest des New Yorker oder Großstadtalltags so wahrscheinlich heute gar nicht mehr gibt. Also, dass in dieser offenen Form so gelebt wird. Ich weiß nicht, vielleicht sogar noch mehr in den Untergrund gerückt ist, als es sowieso schon damals war.
Du meinst die Leder
und
die
Szene?
Ich habe keine Ahnung, wie es in New York ist, aber lauf mal durch Schöneberg. Das war kein Witz. Das meinte ich völlig ernst. Also ich meine, am Samstagabend Richtung Fuggerstraße, die laufen alle in Chaps rum und mit Käppchen, und viele von ihnen haben auch immer noch den Tom of Finland Bart, also von daher.
Ja, ich glaube, sowas passiert hier mir wie hier im Pankow nicht.
Ja, nur.
Aber wenn ich mal Lust auf sowas habe, dann ab nach Schöneberg.
Viel Spaß.
Für weitere Ausgehtipps mail@bahnhofskino.com und gerne in den Kommentaren im Blog.
Wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Und zwar, wir hatten ja die Kontroverse jetzt ein oder zwei Mal ganz kurz angesprochen. Irgendeiner hatte das, und ein Kritiker, oder war es nicht sogar ein LGBT-Sprecher, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall einer unserer Hörer hatte es auch auf Facebook geschrieben, hatte es als Birth of a Nation für die schwulen Szene bezeichnet. Ja. Und das finde ich einen absurden Vergleich.
Ja, ich glaube, er hat auch nur ein Zitat jemand anderen zitiert.
Oder? Ja, nee, ich meinte damit nicht unseren Hörer, ich meinte den ursprünglichen Äußerer der Worte, weil ich irgendwie denke, das ist...
Ja, es ist vollkommen absurd. Das ist vollkommen absurd. Ich glaube, heute gab es eine Razzia. Das ist, als ob jemand ins Artemis in Berlin gehen würde und würde sagen, okay, hier haben wir ein Abbild, ein repräsentatives Abbild des Durchschnittsdeutschen.
Ja.
Oder des durchschnittlichen weißen Mannes um die 50 oder keine Ahnung, welches Publikum das Artemis so anzieht. Aber so ist das eben.
Mhm.
Totaler Blödsinn. Birth of a Nation für die schwulen Szene. Oh Mann, ey. Ja. Ich wollte sagen leichterer Kost, aber wirklich leichterer Kost ist es nicht. Was machen wir denn nächste Woche? Wir reden über Alien 3.
Ja.
Ich glaube, so dem fiesesten Teil der Alien-Reihe, kann man glaube ich so sagen.
Ja.
Zumindest bis dato. Weil Alien, der erste Teil, und Aliens, der zweite, so lustig waren und unbekümmert, dachte David Fincher, ich mache jetzt da mal richtig richtig fieses menschliches Drama draus und lass mal alle über die Klinge springen. Also darüber dann nächste Woche mehr Alien 3.
Mhm.
Und außerdem reden wir ein bisschen über dies und das. Wir kriegen die anderthalb Stunden schon voll.
Da bin ich mir ganz sicher, ja.
Daniel.
Ja.
Das waren aufschlussreiche Gespräche.
Und ich habe dir nicht die Hälfte davon erzählt.
Gute Nacht.
Bis denn, ciao.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!